Herzlich willkommen
bei der Ruhreule,
einem Podcast
über Themen
mit Gästen
aus Frontenberg,
mit Rebecca
und Seba.
Die aktuelle Lage in Syrien ist von großen politischen Umwälzungen geprägt. Der Machthaber Bashar al-Assad wurde kürzlich gestürzt von
Hay'at Tahrir al-Sham,
die HTS. Assad und seine Familie sind nun im russischen Exil.
Trotz dieser Ereignisse bleibt die Situation im Land kritisch. Viele Foltergefängnisse des Assad-Regimes wurden befreit. Doch die grausamen Zustände und das Trauma, das die Bevölkerung durchlebt hat, sind noch deutlich spürbar.
Über 200.000 Menschen gelten als vermisst und Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass viele ermordet wurden. Die politische Zukunft des Landes indes ist unklar. Die HTS sind keine einheitlichen Demokraten. Es gibt ganz viel Hoffnung, doch das Land steht vor der Herausforderung, Frieden und eine funktionierende Regierung aufzubauen.
Wie weg ist Assad wirklich? Kann al-Julani die Kontrolle behaupten und gibt er sie dann demokratisch wieder ab?
Wir wollen das hoffen.
Die Ruhreule ist kein Nachrichtenpodcast. Wir tauchen heute mit Nada Homsi-Dadiki ein in das Syrien ihrer Kindheit und Jugend und in die ersten Jahre des Assad-Regimes.
Nada ist vor 33 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie hat Kontakt zu zahlreichen Freundinnen und Freunden vor Ort und was sie uns heute erzählt, steht nicht in der Zeitung und läuft nicht im Fernsehen.
Was sie uns heute erzählt, sind ihre Erlebnisse und die Geschichten ihrer Freundinnen und Freunde.
Anfang Dezember wurde Aleppo erobert, am 8. Dezember Damaskus. Am 9. Dezember war der Sturz von Assad.
Alles, was wir jetzt besprechen, hat den Stand von Freitagabend, den 13. Dezember 2024.
Vor vielen Wochen war Nada Dadiki bei der Ruhreule und hat erzählt über das Projekt Nefisa kocht und viele Dinge, die sie aus Syrien hier mitgebracht hat. Und heute ist sie wieder bei uns, weil am letzten Freitag Aleppo erobert wurde und weil der Diktator Assad am Sonntag drauf gestürzt wurde. Und wir hatten dann diese Woche Kontakt und haben überlegt, weil auch damals Syrien schon Thema im Podcast war, Mensch, da müssen wir irgendwie drüber reden. Und deswegen gibt's jetzt eine kleine Sonderausgabe der Ruhreule mit einer Frönnbergerin, die auch Syrierin ist und die uns erzählt, wie sich das gerade so anfühlt. Nada Dadiki, herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Und heute führen Rebecca und ich das Gespräch zusammen. Und wir wollen mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Wir haben ein bisschen vorgesprochen und sind ganz gespannt, wie dieses Sonderformat sich hier heute anfühlt. Nada, du bist 1962 geboren.
Ja, richtig.
Erzähl uns doch mal von dem Syrien aus deiner Kindheit und Jugend.
Ja, also Syrien, 60er Jahren und danach später, da kann ich vielleicht mehr erzählen, 70er Jahren und so. Da habe ich mehr Erinnerungen. Aber für uns war das ein Freiland, modern. Also wir haben miteinander gelebt, alle zusammen. War nie die Rede. Ich zum Beispiel als Muslimin war ich in einer Franziskanerschule. Meine Eltern haben mich jeden Sommer zum, wie hier Ferien, Spaß oder so, dann immer einen Monat geschickt in ein Kloster.
Ein christliches Kloster.
Ja, genau. Mit anderen Freundinnen. Die Freundinnen sind wie bis heute befreundet. Also nie war ein Problem. Und ich kann mich nie erinnern, irgendwann mal, dass einer mich gefragt, was ist meine Religion? Oder dass ich auch eine Freundin gefragt, was ist deine Religion?
Also Multikulti, Toleranz, Vielfalt.
Genau. Also das war bei uns bekannt. Ich bin bis der Zeit, wo ich nach Syrien gekommen bin, Weihnachten immer in Aleppo, 12 Uhr in der Kirche mit meinen christlichen Freunden. Gegenseitig, die sind immer zu unseren Festen, dann waren die immer bei uns, also volles Haus. Das war nicht nur mit Christen, auch sehr gute Beispiel, wo ich immer sehr oft und gerne erwähne. Meine Oma hat gewohnt in einem Viertel, also jüdische Viertel. Und dann war immer wieder Thema, wenn wir sie abholen wollten oder irgendwas zusammen machen oder so, dann hat sie immer, nein, Samstag nicht, da darf ich nicht das Haus verlassen. Ich muss meinen Nachbarn helfen, hier Licht anmachen, hier Ofen anmachen und so. Also nie war das Thema. Ja, und auch mit den anderen natürlich. Syrien ist sehr bunt. Also wenn man tiefer geht, da haben wir über 40 nicht Religion, würde ich nicht sagen, ne, so, aber 40 so
Volksgruppen.
Genau, Volksgruppen. Aber war nie Thema miteinander. Überhaupt nicht. Auch nicht mit dem Kurden. Also, das erwähne ich auch sehr gern. Im Laufe der Geschichte von Syrien haben wir auch 4 kurdische Präsidenten gehabt. Und so haben wir einfach miteinander gelebt.
Ja, und dann in den 70er Jahren ist ja Hafiz al-Assad an die Macht gekommen. Wie hat sich das Land dann verändert und das Leben dort?
Ja, das hat sich, also viel verändert hat sich, aber langsam. Ne? Also wir haben die ganz krasse Änderungen erst spät in den 80er Jahren, ab 80er Jahren. Die 10 Jahre, dann war ja die Partei von ihm, Hizbul Baas, und dann hat man gemerkt auch, dass der ist Alawit, und mehr haben wir gemerkt, die Macht von den Alawiten, die haben auch bis heute, das ganze Armee sind Alawiten.
Die Alawiten sind eine religiöse Minderheit und eine schiitische Strömung des Islam. In Syrien stellen sie etwa 10-15% der Bevölkerung. Sie haben historisch in den Küstenregionen des Landes gelebt. Ihre Bedeutung wuchs unter der Herrschaft von Hafiz al-Assad und später auch seines Sohnes Bashar al-Assad. Beide sind Alawiten und sie besetzen die Schlüsselpositionen im Staat und Militär mit Alawiten.
Und das haben wir immer wieder gemerkt. Und dann haben wir gemerkt auch, auf einmal waren die Juden weg. Ne, sind die dann abgehauen. Auf einmal war das Thema auch, ne, so ein bisschen die verschiedenen Gruppen in Syrien. Haben wir Gott sei Dank geschafft. Also ich mag auch das Wort Minderheiten nicht, wenn ich jetzt nur anstatt Aleppo rede. Die Christen waren nie Minderheit. Also Aleppo hätte nichts Aleppo sein könnte ohne die Christen. Die haben unheimlich viel da bewirkt und gemacht und getan. Das war nie Thema bei uns. Auch die Armenier, haben wir auch sehr viele Armenier. Wir wissen alle, wenn ein Auto kaputt, dann geht zu Armenier.
Ne? Das ist so. Betreiben die Werkstätten.
Genau. Und Goldschmieden und ne? So, das war immer. Also nie war das wirklich ein Thema.
Das heißt, du hattest das Gefühl, oder es kam so das Gefühl auf, dass durch den ersten Assad-Diktator, durch den Vater, dann plötzlich das befeuert wurde, die Unterschiedlichkeiten. Und
genau, also hat eine Gruppe mehr Macht gehabt und dann Korruption hat auch angefangen. Man musste immer Beziehungen haben überall, wenn man was haben wollte, möchte. Ich habe in Syrien bis dem 91 gelebt und ja, da zum Beispiel einfach um eine Rechnung zu bezahlen, musste man schon der Beamter bestechen, dass wir das überhaupt bezahlen dürften. Ja, so, also das war dann immer, und dann haben wir schon auch gemerkt, man darf kein falsches Wort sagen über Familie Assad oder so. Sehr oft damals schon haben wir gemerkt, dass, ne, so wird immer stärker. Ich war 79, 80 in der Uni, das war meine erste Uni-Jahr in Aleppo. Und dann natürlich haben wir kein jetzt wie Facebook und Instagram und so, das gab's alles nicht. Aber da hat auch sein Bruder die große Macht und da haben angefangen so ein bisschen Muslimbruder als Gegner oder ne, so eine Partei gegen die Regierung. Was sich dann später festgestellt hat, das war alles miteinander gespielt, ja. Ich war leider davon betroffen, weil mein Vater wurde erschossen. 79, der war Kinderarzt und der wurde in seiner Praxis von drei Jugendlichen erschossen. Ein 14-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger. Wegen, ja, ein bisschen Macht. Ne? Mein Vater war derjenige, der nie was nicht zu sagen hätte. Der war auch bekannt in der Stadt, der war auch der Präsident von dem Roten Kreuz. Und die wollten die Position. Und nach vielen Jahren haben wir die Nachricht bekommen, dass derjenige, der das verursacht, das war ein bisschen Konflikt, ein bisschen persönlich oder über die Macht mit einem anderen Arzt und so, der würde in Gefängnis gesteckt, weil der hat öffentlich meinen Vater bedroht. Mit der Tod, und das war wirklich so. Also zwei Wochen später war mein Vater tot. Und weil die viele Ärzte waren dabei und die haben das, also Freunde von meinem Vater und so, haben die das erzählt. Die waren auch bedroht, die mussten auch abhauen. Und nach vielen Jahren haben wir die Erkenntnis bekommen, dass er mit Auftrag von Hafiz Assad würde abgeholt vom Gefängnis. Möchte ich nicht sagen, wo. aber sage ich das, der ist in Aachen gelandet. Also so ist die Politik bei uns gewesen. Ja.
Krass.
Ja. Ja, zurück zu den Zeiten von Uni, dann haben wir die Geschichte mit Hammer, wo der Bruder die ganze Stadt bombardiert hat. Der hat einfach junge Leute rausgeholt und erschossen. Und viele auch in Gefängnisse. Wir haben das nicht mitbekommen. Wir wüssten, dass irgendwas ist in Hammer. Aber keiner wüsste was. Keiner dürfte was reden, keiner dürfte was sagen.
Hammer ist eine Stadt.
Eine Stadt, ja. Ja, ja. Mhm. Die wurde von dem Bruder, also der war der Militärmann. Hat sich nichts geändert. Jetzt haben wir auch zwei Brüder, der eine Militär und der andere ein bisschen anders. Ne? Mhm. Genau das Gleiche hat sich das jetzt wiederholt.
Ja, insgesamt sind da ja viele Dinge, die, wenn ein Regime sich aufbaut, die dann sich so wiederholen, auch geschichtlich und in verschiedenen Staaten. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass der erste Assad mit einer Partei da irgendwie, ist der denn durch Wahlen an die Macht gekommen?
Nein, die Wahlen, wir waren immer gezwungen zu wählen. Mhm. Wir haben immer gezwungen, ihn zu wählen. Keine freie Wahl, da stand immer jemand. Und wer sich was anders getraut, dann würde er vielleicht jetzt tot in diesen Gefängnissen gefunden. Wir haben immer auf unseren Ausweis, der würde eingelocht. Das heißt, wir haben ihn gewählt. Dann dürften wir alles. Wer kein eingelochter Ausweis hätte, der dürfte nichts machen. Kein Papier von Amt, gar nichts, nichts. Mhm. Also das war schon deswegen. Die Wahlen waren immer bei uns 99,9.
Ich habe es auch gerade nachgeschaut, 99,2%.
Ja,
ohne so, Gegenkandidat.
Ja, genau, so ist das. Ja, also Thema Wahlen gab es nicht. Und der war im Nachhinein, dann erkennt man viele Sachen. Als Kinder schon. Unsere Hefte haben die uns immer verteilt oder Bücher oder so. Überall haben wir das Foto von Hafez Assad. Überall. Also das war bei uns, die Generation ist groß geworden. Wir haben das ein bisschen anders erkannt, wie ich erzählte. Also ich bin in einer Familie, die ziemlich sehr frei war. Mein Opa war Mathematiklehrer. Und die waren unheimlich also frei, offen und sehr, also halt, was man, wie Syrien früher war, nicht nur mein Opa und meine Familie, so waren die Familien. Die haben den Land richtig geliebt, für den Land alles gemacht und Hand in Hand immer gearbeitet. Und dann kam halt die Epoche mit dem Assad. Ja.
Ich muss unweigerlich auch an eine Reportage über den Zweiten Weltkrieg denken. Mhm. Also, das sind sehr frappierend ähnliche Methoden, Angst. Leute unter Druck setzen.
Deswegen, wir könnten gar nichts machen. Derjenige, der seinen Mund aufmachte, das war's. Hm. Nicht nur er, die ganze Familie. Also wenn man jetzt die Reportagen, was in Gefängnisse, da ist keiner alleine im Gefängnis. Ne? Also heute Morgen habe ich einen, der ist gekommen, weil die in irgendein Krankenhaus im Keller gefunden, Gefängnis mit Leichen. Und dann hat er gehofft, dass er die Leichen von seinem Vater und drei Brüder findet. Ist er dann zum Leichenschau gegangen, hat er gesagt, sowieso hätte ich die nie erkannt. Die Leute sind ohne Augen, die Leute sind ohne, also schrecklich ist kein Wort.
Mhm. Ja. Und vor allem ohne jeden Grund auch. Teilweise wussten die Leute ja gar nicht, warum sie überhaupt ins Gefängnis gekommen
sind. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir waren jetzt zufälligerweise in Berlin mit unserem Chor, als das Regime gestürzt hat. Und ich
sag mal kurz was zum Chor. Ihr habt diesen deutschlandweit agierenden Chor mit verschiedenen Gruppen. Ne? Das hast du letztes Mal auch
genau,
erzählt.
Das ist entstanden in Gaziantep. Und dann haben wir jetzt 8 Gruppen überall verteilt auf die Erde. Und das waren alle geflüchtete syrische Frauen. Hm. Ne, so. Und jetzt in Deutschland haben wir uns erstes Mal alle 3 Chöre zusammen getroffen in Berlin.
Am Samstag.
Am Samstag, genau. Und dann kam der Sturz Sonntag und dann natürlich Freude ohne Ende und wir haben es einfach nicht geglaubt. Aber ich finde, unser Chor ist ein sehr gutes Beispiel, was da alles abgelaufen ist, weil wir waren da, ja, also Muslime, Sinniten, Kurdin.
Also so Multikulti, wie du das genau. Alte Syrien
sogar Aluiten, ne? Die eine bei uns ist Aluit, sie war auch im Gefängnis, weil sie einen Sunniter geheiratet hat. Sie war über Jahre im Gefängnis bei Assad. Also alle zusammen. Und dann haben wir uns Geschichten erzählt. Und dann als Beispiel, jetzt gute Beispiel, eine Freundin, die Christin ist, hat sie erzählt, dass der Bruder einfach, wurde einfach geschnappt, von Auto raus, zack, und im Gefängnis. Und der Vater hat alles Mögliche gemacht, durch Beziehungen und so weiter. Der war Goldschmiede, hat da viel Geld, unheimlich viel Geld bezahlt. Und dann wollte nur wissen, was hat mein Sohn gemacht? Ja, der hat Fernlicht an das Auto vorne und da saß irgendein Sohn von irgendeinem Offizier. Das hat ihn gestört. Dann haben die ihn im Gefängnis. Also der hat da Glück, dass er rausgekommen ist. So läuft das. Wirklich? So lief das alles. Ja. Und Geschichten ohne Ende. Die meisten wissen nicht, warum. Überhaupt nicht. Auf dem Weg zur Uni geschnappt. Auf dem Weg zur Arbeit geschnappt. In der Arbeit, zack, rein, geschnappt. Keiner weiß.
So versetzt man natürlich ein ganzes Land in Angst und Schrecken.
War auch so. War auch so. Wir dürften, bei uns gibt es ein Sprichwort, der ist entstanden jetzt in der Zeiten von Assad. Die Wände haben Ohren. Es gibt wirklich Zeiten, wo wir schon in der Familie nichts erzählt haben, weil waren wir immer skeptisch, dass irgendeiner wird geschnappt und erzählt, dass so und so würde erzählt zu Hause.
Wie bei der Stasi.
Genau, so ist das, ja. Die Ohren haben Wände, die Wände haben Ohren, ja.
Und dann in den 2000er Jahren kam ja sein Sohn an die Macht, Bashar al-Assad, und da war ja erstmal die Hoffnung, dass es irgendwie besser wird.
Genau.
Wie hast du das erlebt?
Ja, da haben wir Hoffnung. Erstmal sollte sein ältester Sohn an die Macht, aber der ist dann verunglückt mit Auto. Und dann auf einmal hieß das, das kommt der Bashar al-Assad, der war damals 34 Jahre alt. Das ganze Gesetz würde geändert, dass er an die Macht kommt.
Ja, eigentlich darf man erst mit 40, glaube ich.
Genau, ja. Würde das Gesetz verändert und dann ist er gekommen.
Und Augenarzt und mit einer Britin verheiratet.
Genau, ja, also syrische Britin und so weiter. Und als er gekommen ist, dann auf einmal waren neue, frische Sachen bei uns. Ne? So, also da war schon Änderung zu merken. Ne? Die Leute haben sich gefreut, die waren hoffnungsvoll. Na, wir haben ihn immer unterstützt und gesagt, ja, okay, der ist anders als der Vater, der ist anders als der Vater. Bis der arabische Frühling in Syrien angefangen hat. Angefangen in Dara mit einem Kind, der irgendwas nach Tunesien-Geschichte, ne, arabischer Frühling ist da angefangen. Dann hat er irgendwas über Assad geschrieben an die Wand. Wurde verhaftet, die Geschichte kennen fast alle. Also auch im Welt, war, glaube ich, 9 oder so, wurde verhaftet und gefoltert. Und er kommt aus Dara und Dara ist bekannt von ganz vielen, wie sagen, Scheichen. Ne? So, also so von ganz vielen Regionen und jede Region hat ein Ober. Ne? Und dann haben sie sich alle gesammelt, sind die zu ihm gegangen und ihm gebeten, dass das Kind raus ist, nur ein Kind, und hat da Fehler gemacht und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, heute Abend gibt es eine Rede. Wir waren alle hoffnungsvoll, weil derjenige, der ihm im Gefängnis gesteckt, war sein Cousin. Und dann haben wir gedacht, bestimmt jetzt steckt er, wenn das nur so ein bisschen, ne, das Zeichen für sein Volk, nur 2 Wochen im Gefängnis oder eine Woche oder irgendwas. Und dann hat sich die Sache. Wir saßen da, vergesse ich nie. Ich saß da vor dem Fernsehen und immer, jetzt sagt er das, jetzt sagt er das. Hat er nicht gesagt. Und das Gegenteil. Also hat er auch die Scheichen einfach weggeschickt und ist nichts passiert. Und dann entsprechend, dann sind die Leute auf die Straßen gegangen. Haben die Mut gehabt und sind die überall auf die Straßen gegangen. Nur leider würde direkt alle Leute, also alle, die auf die Straßen gegangen sind, einfach mit Waffen erschossen. Derjenige, der das erlebt hat, hat da Glück, der andere nicht. Und in Dara war die meisten Aufstände. Da hat er auch bei uns die Militärzeit ist 3 Jahre in Syrien. Dann hat er die Leute, die zum Militär gehen müssten, hat er die an die erste Reihe geschickt, ne, so gegen die Revolutionäre. Und dahinter hat er ein bisschen höhere Offiziere und dahinter noch höhere von seinen Offizieren. Dann kommen die Aluiten alle und die waren alle mit Pistolen auf die Kleinsoldaten. Wenn du nicht erschießt, wirst du erschossen. So war das.
In welchem Jahr sind wir gerade?
Wir sind im
2011.
Arabischer Frühling.
Genau, das arabische Frühling, ja.
Der arabische Frühling bezeichnet eine Serie von Protesten, Aufständen und Revolutionen, die ab 2010 in der arabischen Welt stattfanden. Die Bewegung begann in Tunesien und breitete sich schnell auf Länder wie Ägypten, Libyen, Syrien und Jemen aus. Sie war zunächst von Forderungen nach Demokratie, sozialen Reformen und Menschenrechten geprägt. Jedoch spielte der Islamismus in vielen Ländern eine bedeutende Rolle. Islamistische Bewegungen wie die Muslimbruderschaft in Ägypten gewannen an Einfluss, da sie oft als gut organisierte Oppositionskräfte auftraten.
Und unter anderem ganz viele junge Leute in Hama zum Beispiel, vielleicht hört ihr jetzt immer diese Lieder, die wiederholen. Ne? So, da, ich habe schon von Deutschen viel Janna Janna und so weiter. Das waren Lieder von einem jungen Mann, der hat immer gegen Assad gesungen in der Revolution. Erstmal, sein 3 Brüder werden weg in Gefängnisse, getötet. Und irgendwann mal war er auch dran und weil er immer gesungen hat, dann haben die ihn getötet und dann haben die ihm Kehlkopf ausgeschnitten. So war das alles. Und dann waren die Leute alle zurück oder dann sind die abgehauen. Also so war das, ja. Und dann natürlich, dann kam später auch, wie er gegen sein Volk die chemische Waffen benutzt hat, ja.
Ich glaube, Sarin, das Giftgas hat er gegen.
Ja, genau. Ja. Sarin. Und dann hat er auch einen Offizier, der auch sehr bekannt ist. Man sagt immer der Tiger in Syrien. Der wurde verhaftet jetzt vor 2 Tagen, Gott sei Dank. Der hat empfunden, dass er mit Flugzeugen über das Stadt geflogen ist. Und dann hat er diese Gefäße mit schweren Bomben runter auf das Bevölkerung. Deswegen haben alle Leute den Existenz verloren. Deswegen sind die abgehauen, weil die haben nichts mehr. Ja, und die letzten Jahre waren so Syrien leer von jungen Leuten. Also ich habe Freundinnen immer noch da, ich habe eine Tante immer noch da. Es gibt keine von meinen Freundinnen, die Familie zusammen ist. Die haben sich schon 14 Jahren alle nicht gesehen. Ein Sohn in Schweden, einer in Österreich, einer in Kanada. Und das ist überall so. Die jungen Leute sind dann abgehauen und die Älteren sind geblieben, weil die auch nicht die wollten auch bleiben. Größte Teil wollten die auch bleiben. Ja, und dann in ganz unmenschliche Umstände gelebt. Erstmal natürlich kein Wort dürfte man sagen und so. Und dann kein Strom. Da haben wir 8 Stunden kein Strom, 1 Stunde Strom. Wo man nicht einmal eine Waschmaschine schafft. Kein Öl, die Leute könnten kein Autos fahren. Kein Wasser, gar nichts. Wirklich ein Minimum von Existenz. Also in Armut. Ich kenne viele von meinen Bekannten, die wirklich sehr ziemlich reich waren, haben die Fabriken und alles. Die Fabriken waren alle erschossen am Boden. Die hatten nichts mehr. Und das, was die hätten, würde schon ausgegeben mit der Jahre und so weiter. Also auf Minimum haben die alle gelebt. Und so haben die gelebt. Bis jetzt.
Ja. Wann war so das erste Mal, dass viele Menschen aus Syrien geflohen sind, auch hier nach Europa?
Ja, 2013.
Was war da der Auslöser?
Ja, mit den chemischen Waffen, mit den Bomben von oben.
Also sozusagen Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
Genau. Und das jetzt vielleicht kommt auch dazu jetzt. Es gibt Stadt Idlib, die waren sehr revolutionäre. Jetzt, wo der Aufstand jetzt entstanden ist, da sind 5 Millionen Menschen. Die hat er die alle in, wir sagen immer, die grüne Busse gefüllt und ab da in eine Ecke. Und wir haben immer erwartet, dass er die jetzt bombardiert vor oben oder so. Hat er nicht, ne? Aber die waren jetzt, ja, eigenständig. Die haben alles aufgebaut alleine da in den kleinen Stadt, ne, so 5 Millionen Menschen. Und die haben sich jetzt organisiert, natürlich mit jetzt der neue Führer. Der war früher Kaida, ne, aber jetzt nicht mehr. Das hat er auch schon erwähnt, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Ja. Mhm. Ne? Und die haben sich wieder organisiert, die haben eine ganz tolle Stadt aufgebaut.
Also Moment, das muss ich erstmal verstehen. Das heißt, da wurden Menschen mit grünen Bussen in eine Stadt deportiert, sag ich mal, weggebracht.
Weggebracht.
Und die haben sich aber da neu organisiert.
Und nichts gegeben. Der hat gesagt, dieser Teil gehört uns nicht. Mhm. Punkt. Das gehört nicht zu Syrien.
Ah ja. Ne? Oh, interessant, ja, okay.
Ja. Mhm. Und deswegen natürlich, dann entsteht sowas. Ne? Ah. Das sind alle junge Leute. Jetzt sieht man die im Fernsehen, die kommen und die Eltern, Familie haben die schon 13, 14 Jahre nicht gesehen und so weiter. Die waren trotzdem happy, dass sie noch am Leben sind.
Klar.
Ja, und so entstand jetzt der Befreiung, hat da angefangen. Ja.
Bevor wir da gleich mal dann in die Gegenwart kommen, ich frage mich die ganze Zeit, wo war denn die internationale Gemeinschaft? Also was hat Amerika getan, was hat die UN gemacht in diesen ganzen Jahren und Jahrzehnten?
Amerika, also man könnte sehr vieles machen. Schon wenn er mit Flugzeugen über sein eigenes Volk die Bomben nach unten, da hätte man einfach Fliegen verboten. Mhm. Da war überall auch deutsche Punkte, Militärpunkte. Amerikaner, Obama war damals, der war mit, vielleicht könnt ihr euch erinnern oder nicht, da ist er auch mit Schiffe gekommen nach Latakia, ne? Und dann auf einmal wieder umgedreht, wieder zurück, wenn er die chemische Waffen benutzt hat. Also die könnten vieles machen. Mhm. USA stiftet immer, ne, viele, wie zum Beispiel Kurden und so weiter, weil wir haben sehr viel Öl und viel Gas in Syrien. Also jetzt ist ein Ökonom, der hat gesagt, Syrien kann jetzt, wenn die alle zusammen machen und arbeiten, kann für sie für 80 Millionen sorgen. Wir haben Baumwolle, wir haben Öl. Er hat alle Olivenbäume verbrannt. Also alles, was man machen kann, alles, hat er
Grundlage
kaputt gemacht.
War, ist,
ja. Alles kaputt gemacht.
22 Millionen Menschen wohnen theoretisch in Syrien, geschätzt. Ne? Mhm. Und du hast gerade gesagt, theoretisch wäre es möglich, 80 Millionen zu versorgen mit den Ressourcen.
Ja, ob das jetzt stimmt, ne? Ich sage nur, aber Syrien ist ein reiches Land. Wir haben wirklich sehr viel Naturressourcen. Und Syrien, Aleppo zum Beispiel, hat die 30% von Industrie. In ganz Syrien. Da sind ganz viele Fabriken, ganz viele Industrie und so, ja.
Und was hat Russland gemacht in den Jahren?
Ja, Russland, da kam jetzt die Geschichte wieder mit dem zwei Brüder. Er und sein Bruder Maher, der war der Schlimmste eigentlich, ne? So der Militärmann. Die haben alle da an die Küste das ganze Volk und um Homs Stadt und so weiter bewaffnet. Alle sind bewaffnet, also normale Leute. Nur von dem halt. Und der hat sich verbunden mit Hezbollah und Iran. Mhm. Assad, der Bashar, der hat sich verbunden dann mit Russland. Der hat zum Beispiel das Haupthafen von Syrien an Russland für 100 Jahre erpachtet. Also die Leute, die da noch, ich bin nicht mehr nach Syrien geflogen, aber die Leute, die da haben gesagt, wir haben kein eigenes Volk gefunden. Russen? Und Iraner. Mhm. Überall. Mhm. Was sich jetzt auch festgestellt hat, zum Beispiel ISIS, jetzt kam alles raus. Die haben Punkte auch an die Küste gehabt, wo die ISIS trainiert hat. Also die haben dafür gesorgt, dass ISIS da bei den Aleuten entstanden ist, kann man sagen. Mhm. Ja.
Ja, vielleicht kann man dazu auch noch sagen, warum der Westen überhaupt Assad toleriert hatte in der Zeit, war ja eigentlich nur wegen dem IS, weil der halt immer gesagt hat, ich bin das einzige Bollwerk gegen den Islamismus im Nahen Osten.
Und das ganze Volk ist Terrorist und deswegen er kämpft gegen die Terroristen. Mhm. Wir sind alle Terroristen. Ja, so ist das. Ja, also tiefer in Politik, ich bin jetzt kein Politiker und das alles so sehr tief, ich erzähle einfach, wie ich das sehe, wie ich das erlebt habe, ne, was ich gehört habe, wie ich das selber erlebt habe. Ja.
Ja.
Da habe ich eine Frage. Mhm. Also ich gucke viel bei tagesschau.de und so, ne, was da jetzt passiert. Was sind deine Quellen, wenn du jetzt die aktuelle Situation...
Ja, also ich habe mich schon lange entschieden, keine Nachrichten zu hören und keine Zeitschriften zu lesen, ne, weil manchmal sind die okay, gute, aber egal ob jetzt westliche oder unsere arabische, Jazeera und so weiter, meine Quellen sind einfach persönlich. Mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten, mit Leuten, die ich kenne, mit Leuten, die hier auch leben, die auch was gemacht haben. Mhm. Also wir tauschen uns immer aus. Hm.
Vielleicht können wir generell noch einmal zur aktuellen Lage des Konfliktes sagen. Hm. Es gibt ja jetzt aktuell ja zwei große Gruppen. Einmal gibt es ja, ja diese syrische Koalition, die sich jetzt zusammengeschlossen hatte mit der HTS an der Spitze vor allem. Dann gibt es ja noch die kurdische Region. Die haben ja jetzt auch einen Waffenstillstand ausgehandelt. Aber es, ja, ganz ruhig kann man sagen, ist es ja eigentlich noch nicht. Oder wie siehst du das?
Ja, das kann man nicht jetzt als zwei Kräfte in Syrien sagen. Nein, das ist nicht. Das ist einfach, also kurdische, ich habe gehofft heute, dass meine kurdische Freundin kommt und erzählt was dazu, aber leider, sie war verhindert, könnte sie nicht kommen. Da kennen sie sich besser aus. Ist auch sehr kompliziert. Die sind auch nicht einig miteinander, teilweise. Die Kurden waren natürlich sehr viel betroffen von Assad, weil es gibt einen Teil, alles was von Türkei gekommen ist, die dürften kein Kurdisch sprechen, die dürften keine kurdische Schulen haben und die waren wirklich also sehr
unterdrückt.
Unterdrückt, genau. Das ist das. Es gibt aber auch andere Kurden, die dann halt unter Syrien sind. Ne? So, also genauso, wir sagen immer, okay, ihr wart unterdrückt, aber wir waren alle unterdrückt. Also nicht nur ihr, wir waren alle unterdrückt. Das ganze syrische Volk war unterdrückt. Aber jetzt wird verhandelt, dass wirklich alles unter einem Hut, weil das wollen wir auch. Die wollen das auch. Ne? Ja.
Ja, jetzt gibt es ja nicht nur die Akteure im Land, sondern dann gibt es ja noch so ganz viele Kräfte von außen, Russland und Iran haben wir schon drüber gesprochen. Dann die USA haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Dann gibt es ja noch Israel. Wie siehst du das? Meinst du, das syrische Volk wird da jetzt auch so ein bisschen, ja, wird das wird so ein bisschen, die dürfen jetzt selber diese Entscheidung auch treffen und das selber so ein bisschen machen? Oder hast du Angst, dass das so ein bisschen von außen beeinflusst werden wird?
Also was noch Maher Assad, der Bruder von unser Präsident, geschafft hat, dass er alle militärischen Punkte an Israel gegeben hat. Vor zwei Tagen waren 350 militärische Ecken in Syrien betroffen. Also wir haben nichts mehr. Nichts. Unter anderem alles, alle Beweise, wo irgendein Beweis, hat er sich vielleicht die Freiheit so erkauft, wir wissen nicht. Aber es steht fest, dass er alle Informationen an Israel gegeben hat. Und für Israel ist das natürlich sehr gut, so ein Land wie Syrien, um bewaffnet zu sein. Die anderen Kräfte...
Türkei hatte ich, glaube ich, noch vergessen, falls ich das nicht gesagt hatte.
Also, wir sind momentan sehr vorsichtig. Aber ich sag mal, als Normalmensch, der nicht so viel in Politik Ahnung hat und so weiter. Eines haben wir jetzt gemerkt, dass wir was schaffen können als Volk und dass wir wirklich alle mit einer Hand. Ne? Also es wird jetzt überall gesagt, es gibt so einen Slogan, 111, syrische Volk ist eins. Überall. Und irgendwie die ganze Geschichte und das ganze Leid, was wir auch in den Gefängnissen gesehen haben, so wir waren fertig. Also ich war zwei Tage im Bett mit Kopfschmerzen, Übelkeit. Wir waren einfach fertig. Das hat uns irgendwie alle ein bisschen verbunden, weil in Gefängnissen waren Christen, Kurden, Libaneser, Palästinenser, auch von anderen Nationen und so weiter, Syrer sowieso. Also das hat uns irgendwie, das Schmerz irgendwie noch mehr. Was man jetzt sieht, was da abläuft in Syrien, finde ich bilderbuchmäßig. Alle junge Leute sind auf den Straßen, die putzen alles, die pflanzen alles, die helfen, so wie es geht, wie zum Beispiel White Helmets. Das ist eine Organisation, die unglaublich, also wirklich ganz tolle junge Leute und so weiter, wird schon aufgebaut. Und wenn man hört, heute zum Beispiel haben wir nach dem Freitaggebet, Millionen sind auf die Straßen gegangen, alle, sogar Latakia ist Stadt, wo er auch kommt. Die haben am meisten demonstriert. Die haben wirklich am meisten demonstriert. Wir wollen alle auf jeden Fall. Ich wurde immer gefragt, jetzt kommen die Islam-Dschihadisten und was weiß ich. Und jetzt habt ihr Iran, jetzt habt ihr Afghanistan. Ich sag mal, Iran haben wir schon lange gehabt. Wir gingen in Syrien alle von oben bis unten schwarz. Die Iraner waren da, Hezbollah. Die haben uns ganz, also Syrien ist mittlerweile erster Produzent für Kaptagon. Hm. Ja, mit Hezbollah und Iraner. Ne? So. Deswegen.
Kaptagon, wer es nicht weiß, das ist so ein Aufputschmittel und.
Genau.
Ja, das ist eine Droge.
Ja, die ist eine Droge, genau. Ja, damit sind die Familie Assad noch reicher geworden. Mhm. Ne? So. Das war Teil von seinem Bruder. Aber Iraner, wir haben Iraner. Wofür soll ich Angst haben, nach dem, was ich alles gesehen habe? Ich sag mal, es kann nur besser werden. Mhm. Egal, wer kommt. Bis jetzt haben die sich sehr gut gezeigt, auch ne, so hier der Schara und so weiter. Heute ist da, wusste er, das wird große ne, so Demonstration, nicht Demonstration jetzt, dass die Leute alle auf die Straßen gehen. Und bei uns ist das üblich, dass man immer ein bisschen schießt in Luft, ne, bei Feiern und so. Das hat er verboten. Mhm. Direkt hat er gesagt, kein einziger. Und das war wirklich so. Und jeden Tag kommt was Neues von ihm. Zum Beispiel, dass er, das sagt er sehr oft, ich bin hier nicht auf Dauer. Nur jetzt 3 Monate, bis sich eine Regierung bildet von allen zusammen und auch von uns. Aber wir werden diese Form jetzt auflösen. Die bleibt nicht. Dann hat er jetzt zum Beispiel auch Waffen an seine Leute als erstes und dann alle. Dass keiner bis Ende des Jahres darf eine Waffe noch haben. Also die sammeln jetzt alle Waffen. Hm. Ne? Der zeigt sich schon, also in Aleppo ist er als erstes gegangen zum Christen.
Das klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein.
So schön, ja, wir haben alle, ne, alles so davon schon ein bisschen so. Hm. Aber so ist das bis jetzt. Andererseits, ich sag, okay, die haben das geschafft.
Ja.
Ne, was kann man, ne? Wir hoffen, dass die gut sind und wir hoffen, dass die wirklich das Land wirklich helfen und die eigenen Leute wirklich helfen, davon zu kommen und vernünftige Regierung. Hm. Ist, sage ich mal, eine schwere Geburt. Ich kann nicht von gestern alles, was ich jetzt erzählt habe, heute erwarten, dass von Syrien Schweiz wird.
Nein.
Hm. Ist kein Knopfdruck. Das werden noch ein paar Jahre dauern, bis wir unsere Balance haben.
Und der Mann, von dem du sprichst, das ist ja auch der, wo du vorhin schon mal gesagt hast, der war Al-Qaida-Mensch und ist, glaube ich, auch immer noch gesucht von den USA mit Kopfgeld und so. Mhm. Und kann man dem diese Wendung abnehmen, diese Wandlung?
Weißt du was, wir sind jetzt irgendwie wie nur Hoffnung. Mhm. Wir können nur hoffen. Also schlimmer kann nie werden, sage ich mal. Und auch wenn das nur eine Etappe ist, wir wissen nicht.
Ja.
Das, also es gibt viele Sachen, wie wir nicht, ich kann ihm jetzt nicht sagen, oh, wie toll, wie schön, das ist mir auch manchmal zu schön. Ne? Aber andererseits denke ich mal, okay, wenn das so ist, das gibt uns Hoffnung. Wir wollen jetzt, es gibt sehr viel Angst in unserer Bevölkerung und wir kämpfen dagegen. Wir wollen keine Angst mehr. Angst haben wir genug. Ne? Also ich glaube, so wie man die Leute sieht auf die Straßen und ich glaube, wenn die Hände von außen uns in Ruhe lassen, wir schaffen das.
Mhm. So. Und dann sind auch tatsächlich demokratische Wahlen der Plan?
Ja. Ja. Mhm. Da sind auch ein paar Leute angesprochen, schon, dass die, also natürlich Gegner, die schon lange im Ausland leben. Wir haben ganz gute Kapazitäten. Wer das Land auch führt, wird auch ein Teil davon von dem bestimmt. Ne? So, also mal gucken, was kommt. Das wird jetzt sehr spannend, weil wir haben große Hoffnung. Woher kommt vielleicht, weil das wirklich so schlimm war?
Hm.
Ich sage immer wieder, es kann nur besser werden.
Ja, und da darf man jetzt auch nicht zu europäisch paternalistisch drauf gucken und sagen, das kriegen die eh nicht hin. Also wir hatten hier auch einen Zweiten Weltkrieg und haben dann irgendwie es hinbekommen, eine Verfassung zu schreiben und uns erstmal irgendwie zu demokratisieren. Hätte da vielleicht damals, also hätten da nicht auch Mächte an uns geglaubt, an dieses Land geglaubt, dann wäre das auch nicht möglich gewesen. Also ich will das irgendwie hoffen und wünschen, dass das funktioniert.
Ja. Und auch wenn das ganze Volk jetzt daran glaubt und das hofft, dann ist ja schon der erste Schritt dahin getan, dass es auch wirklich Realität werden kann.
Also das hat uns richtig ganz dick verbunden, alle zusammen. Das, ja, mal gucken, was wird. Das ist auch gut. Kennt ihr Train of Hope in Dortmund?
Nee, kenne ich gar nicht.
Das ist eine Institution, da üben wir mit unser Chor. Und das ist von dem Hoffnung
entsteht. Man sieht es jetzt nicht, aber Nala zeigt gerade auf ihr Armband, das sie umhat.
Ja,
das
genau.
Bei Instagram im Feed.
Ja, also Hoffnung entsteht miteinander. Mhm. Finde ich gut.
Mhm.
Das ist der Slogan von dem, habe ich heute.
Ja, und bei den ganzen Jubelfeiern und so sehen wir jetzt diese neue syrische Flagge. Und du hast ja auch heute was Grünes anpassend dazu. Aber so neu ist die eigentlich gar nicht, oder?
Nein. Die Flagge ist die Flagge von dem nach der französischen Besatzung, die als Syrien befreit war von Französen. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war für uns Syrer so eine Boom-Epoche. Und deswegen große Befreiung von großen Besatzung. Und deswegen haben die Leute schon in den ersten arabischen Frühling die Flagge rausgeholt. Abgesehen davon, wir sind jetzt alle nicht grün wegen der Flagge, sondern das war immer Farbe der Hoffnung in Syrien.
Ich würde total gern mal aus Syrien nach Europa gucken noch. Und mich ein bisschen aufregen, weil, also ich hatte das Gefühl, als dann da die Befreiung irgendwie so war, Assad gestürzt war, noch in derselben Minute haben die ersten Menschen der Politik gesagt, wann gehen denn jetzt die Syrer nach Hause und hoffentlich können sie jetzt zurück und hoffentlich gehen sie auch zurück, so kam es jedenfalls hier und darüber. Was ist falsch mit den Leuten, frage ich mich da, ne? In so einer unruhigen Situation so früh diese Sätze zu sagen, was macht das mit dir, was macht das mit der syrischen Community?
Ja, also macht das unheimlich viel, weil tatsächlich viele wollen auch zurück. Das sind die jungen Männer, die junge Frauen, die keine Familien haben. Die sind so richtig jetzt mit Blut, die wollen das Land zusammen aufbauen. Viele können nicht zurück, die haben auch keinen Ort, wo die zurückgehen können. Das ist ein großes Thema. Und die Leute, die mit Familien, die schon hier einen Job haben, die schon integriert sind, und die Kinder, die kennen Syrien überhaupt nicht. Ne? Mhm. Das sind schon viele Jahre her, 14 Jahre und so weiter. Also die sind hier geboren und die kennen Syrien überhaupt nicht. Manche reden auch kein Arabisch mehr. Ich glaube, das wird automatisch kommen, dass viele gehen zurück. Ich weiß von Studenten, ganz viele Studenten, die noch studieren oder so, die sagen so, und jetzt gehen wir und bauen wir das Land. Unser Land bauen wir. Was ist auch in Ordnung.
Das ist ja, das ist nicht nur in Ordnung, das ist vollkommen verständlich.
Ja.
Aber warum müssen denn Mitglieder unserer Regierung sagen, also so quasi schon den Druck machen, geht zurück so. Das geht doch halt nicht. Ne? Mhm. Die sollen zurückgehen, wenn sie das möchten und wenn es sich sicher anfühlt, aber die müssen doch nicht zurück.
Mhm.
Also ich finde das unsagbar.
Ja, vor allem in dieser Phase der Ungewissheit mal. Also es gibt ja diese Hoffnung und alle haben diese Hoffnung, aber man weiß ja noch nicht.
Ja, ja. Nein, das war schon also für uns ein bisschen schockierend. Ne? Also gerade jetzt, wo man nicht weiß, wie vielleicht habt ihr auch gemerkt von meinem, was ich alles erzählt habe. Es gibt viele Sachen, die wir nicht wissen. Wir hoffen, wir wissen nicht.
Ja, ich habe jetzt, also nur mal, um so eine Sache zu sagen, also das wird ja auch mal alles dann pauschal gemacht, ne? Die Syrer sollen zurück so ungefähr. Ich habe jetzt sogar gehört, Österreich gibt sogar so ein Geht-Weg-Geld mit, ne? 1.000 Euro kriegt man, wenn man bloß jetzt schnell zurückgeht. Ich weiß gar nicht, das kann ich gar nicht ausdrücken, wie scheiße ich das finde. Und in Deutschland habe ich gesehen, arbeiten 430.000 Ärztinnen und Ärzte. Davon haben 15%, das sind knapp 65.000, keinen deutschen Pass. Und davon sind die meisten Menschen aus Syrien. Die meisten nicht-deutschen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland kommen aus Syrien. Es sind nur 6.500 ungefähr, aber es sind eben auch 6.500 Ärztinnen und Ärzte. Ist jetzt nicht so, als hätten wir da, so und so gehen wir mit Menschen um, die wir ja auch hier brauchen, irgendwie, um in diesem Land was Gutes zu tun und hier zu arbeiten. Es sind ja viele gut integrierte Leute auch. Und dann in der Minute des Sturzes schon zu sagen, geh zurück, ich komme nicht drauf klar.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also da sind nicht nur Ärzte, da sind auch Pflegekräfte, da sind, fand ich sehr gut. Irgendwann mal hat mein Nachbarn was gepostet, fand ich total gut. Im Zug, einer hat gerufen, Ausländer raus, dann ist der Zug stehen geblieben. Der Fahrer war natürlich Ausländer.
Er ist erstmal ausgestiegen. Jetzt vor ein paar Tagen, war das?
Nee, das war schon lange, also über einen Monat oder so. Aber ich fand das total gut. Ne? Ja. Wo haben sie keine? Also ich habe heute eine Baustelle vor meiner Haustür. Ich dachte erstmal, das sind Syrer. Nein, die waren Afghaner. Die haben gearbeitet. Alle Baustellen sind Ausländer. Also.
Ja, und vorhin, als wir hier angefangen haben, hast du gesagt, wie Syrien, wie du das Syrien in deiner Kindheit erinnerst. Multikulti, Toleranz, Vielfalt. So erinnere ich auch das Deutschland meiner Jugend. Und ich frage mich gerade, auf welchem Weg sind wir denn eigentlich gerade?
Ja, das ist leider eine nicht gute Entwicklung. Ja. Also da vielleicht. Ich finde das jetzt gut, dass unsere jungen Leute oder die ne, jetzt überall auf die Straßen sind und so, weil wir können uns auch jetzt nicht vorstellen, dass irgendwas rückgängig wird. Das sind die Macht. Die jungen Leute waren immer ne, das Holz, der immer nach oben steigt, die Stärke und so weiter. Ja. Und das finde ich, man darf nicht immer alles Sachen hinnehmen und sagen, okay, und dann ja, ist halt mal passiert. Ne, so. Ich glaube, da ist noch ein Stück Arbeit.
Wobei, wie ich den Diskurs jetzt auch erlebt habe, also es gibt diese Aussagen, aber ich glaube, ernsthaft wird das gerade nicht überlegt, oder?
Naja, nicht, also in Deutschland glaube ich nicht ganz so. Die Österreicher sind da, glaube ich, einen Tacken weiter, wenn ich das richtig gelesen habe. Und also auch wenn es zum Beispiel Olaf Scholz als Kanzler sagt, nein, nein, machen wir nicht. Alleine, dass Menschen, die im Bundestag und im Umfeld der Bundesregierung sind, sowas sagen, finde ich schon schlimm genug.
Das stimmt.
Weil das schürt ja auch eine Unsicherheit, ne, finde ich so, bei den Menschen. So was, also, was sind wir denn für Gastgeber? Ich bitte euch so, ne? Also.
Ach da, also andererseits, ich bin immer dankbar für Deutschland. Das ist kein Thema, ne? So, also gerade Deutschland.
Ja, ich auch. Ich möchte aber, dass das so bleibt.
Ja.
Das ist der Punkt. Das soll nicht aufhören. Genau. Wir müssen, ich möchte gerne so sein. Ich möchte gerne in einem Land leben, wo die Menschen, die dieses Land repräsentieren, gute Menschen sind.
Ja. Sehr schön.
Es hört sich jetzt an wie ein Schlusswort, aber ich bin weit davon entfernt, dass ich das Schlusswort heute spreche hier. Das macht nämlich Nada. Nada, schreib uns doch mal was ins Stammbuch. Was können Menschen in Deutschland gerade tun, um irgendetwas Positives beizutragen zur Situation in Syrien, falls da überhaupt was ist?
Ja, einfach dieses Thema zum Beispiel, ne, so was wir gerade gesprochen haben, ein bisschen Sicherheit noch für das Volk geben und auch nicht böse sein, wenn manche zurückgehen, ne, so und manche bleiben hier auch und so weiter. Also einfach Unterstützung, menschliche Unterstützung an die erste Stelle. Als Mensch denken. Wir haben viele Grausamkeit die letzten Tagen gehört. Es reicht nicht nur bei uns, überall. Es reicht, um was es geht. Lass uns miteinander leben, vernünftig, mit Regeln. Klappt alles. Also ne, so Gesetze, Regeln und so weiter, alles. Aber das muss alles an einen Faden gehen, um Menschen gut leben lassen. Leben und leben lassen.
Das war das Schlusswort. Ich glaube, wir sagen Danke.
Danke.
Danke euch auch für die schöne Gelegenheit. Hat richtig Spaß gemacht mit euch.
Uns auch. Danke fürs Kommen.